auf den Puck gebracht. Der Stuttgarter Eishockey-Podcast mit Marco Bulita und Olaf Schnier.
Herzlich willkommen zu Auf den Puck gebracht, der Rebels-Podcast, Folge Nummer 5. Ich bin Marco Bulita und mir gegenüber sitzt heute der Mann, der mich gestern im Zwergenland des Esslinger Weihnachtsmarktes aufgesammelt hat, Olaf Schnier. Korrekt oder nicht korrekt?
Da musst du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen.
Du warst noch nie in Esslingen auf dem Weihnachtsmarkt?
Doch, ich war schon mal, das ist ja auch der Rittermarkt.
Das ist genau, das ist im Prinzip ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt.
Ja.
Und da gibt es auch ein Zwergenland, das ist dann für die Kids dort. Die können dort Axt werfen, die können da so Armbrust schießen mit so natürlich nicht echten Pfeilen oder so, ne? Also halt so wie so Gummipfeilen oder so. Und da gibt es aber auch so ein handbetriebenes Riesenrad und so Kinderkarussells, alles handbetrieben. Und da war ich unter anderem. Allerdings nicht fürs Riesenrad, für das war ich dann doch ein bisschen zu groß mit 1,66. aber für die Feuerzangenbowl, die dort sehr gut geschmeckt hat.
Ja, und offensichtlich hast du deine Stimme wieder zurück.
Ja.
Was uns ja auch zum Punkt bringt, warum wir heute aufnehmen und nicht letzte Woche.
Ja.
Erzähl, wie geht's?
Mir geht's super. Außer letzte Woche, weil letzte Woche... Naja, was heißt letzte Woche? Letzte Woche bin ich auch in Hamburg gewesen, so wie du die letzten 3 Tage. Allerdings nur auf Zwischenstopp und vor allem auf sehr viel Ibuprofen. Denn ich war in Dänemark, so gesehen vorletztes Wochenende, und habe mir dort leider eine Erkältung gefangen und war die ganze Woche lang krank letzte Woche. Konnte deswegen auch am Sonntag nicht kommentieren, jetzt gegen Bad Tölz. Und deswegen müssen wir uns hier auch in aller Form entschuldigen, dass wir den Podcast letzte Woche ausfallen lassen mussten. Also sowohl meine Stimme wäre nicht da gewesen, als auch die Gefahr, dass ich irgendwen, auch wenn es nur eine normale Erkältung war, anstecke, musste jetzt auch nicht sein. Und deswegen, genau, die Folge jetzt eine Woche verspätet. Aber dafür können wir direkt ankündigen, hoffentlich halten wir es auch ein, aber davon ist auszugehen, dass wir in der nächsten Woche bereits die nächste Folge aufnehmen werden. Also ihr werdet um keine Rebels-Folge betrogen, sondern kriegt jetzt innerhalb von 2 Wochen sogar 2 auf den Puck gebracht Folgen. Und ich glaube, das ist ganz in Ordnung, denke ich mal. Olaf, wie hat dir der Norden gefallen in Hamburg?
Ja, der Norden ist für mich Heimspiel. Ich war viel im Norden als Kind, weil meine Mutter... aus Buxtehude.
Ah, das ist aber direkt bei Hamburg.
Ja, genau. Und wir hatten eine VDE-Tagung in Stade, was direkt neben Buxtehude ist. Und so konnte ich sogar meine Überbleibsel der Familie, Onkel und Tante habe ich noch da oben, die habe ich 25 Jahre nicht mehr gesehen.
Wow.
Die habe ich besucht, was wirklich nett war. Mhm. Ja, und ich habe mich auf heute mega gefreut, weil... den letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, war vor 5 Wochen, weil vor 3 Wochen war ich ja in China. Mhm. Und von dem her bin ich jetzt ganz heiß wieder auf den Podcast.
Ja, ich habe gesehen, wir haben keinen einzigen neuen Instagram-Follower aus China. Warum lief das nicht da, die Botschafterarbeit
ja,
für die Rebels?
Die haben mich einfach nicht verstanden.
Ach so,
und
okay.
Ich meine, ich habe es echt probiert. Ich habe versucht, mal Chinesisch zu lernen. Mhm. Mit so einem Online-Kurs.
Ah, wirklich?
Ja, ich habe es echt, weil ich finde es nett, wenn man wenigstens den Kunden dann in der Landessprache begrüßen kann, aber no way.
No way.
No way.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, halten wir uns hier nicht unnötig lang auf, so wie ich in Pinneberg vor 1,5 Wochen. Ich weiß nicht, ob du das Dorf auch kennst. Ich kenne es jetzt auch, dank der Deutschen Bahn und ihrer Züge und Verspätungen und sonstigen Fahrplanabweichungen. Und wir springen direkt ins Drittel 1.
Drittel 1. Rückblick.
So, pünktlich und ohne sonstige Verspätungen. Unser Rückblick, also abgesehen davon, dass die Folge halt eine Woche später kommt als ursprünglich geplant, sind wir pünktlich.
Verdammt viel Spiele.
Ja, es gab seit der letzten Folge, die ich ja mit Jannis aufgenommen hatte, genau 7 Spiele. Und jedes dieser 7 Spiele haben die Rebels verloren. In diesen 7 Spielen haben wir 19 Tore geschossen und 40 Tore gefangen. Und selbst wenn wir bei dem Rhythmus von 4 bis 5 Spielen pro Podcast, die da in der Vergangenheit lagen, jeweils geblieben wären, war das jetzt das erste Mal, dass die Leistungskurve nach unten gezeigt hat. Ganz klar. Wir sprechen 5 der 7 Spiele ganz kurz schnell durch, damit wir hier unserer Chronistenpflicht nachkommen. Das erste Spiel nach dem vergangenen Podcast war das gegen Peiting, das 2. Heimspiel hier. Die Rebels verlieren das mit 3-7. Das erste Drittel geht 1-1 aus, das dritte Drittel geht 1-1 aus, aber im zweiten Drittel, da hatten die Rebels einen absoluten Totalausfall, haben nämlich innerhalb von 8 Minuten 4 Gegentore bekommen und so das Spiel verloren. Nicht unverdient, aber trotzdem unnötig, weil mehr drin gewesen wäre.
Ja, also ich habe mir bei einem Tor aufgeschrieben, Rebels zu lustlos im Verteidigen. Also ich fand das Drittel wirklich auch eins der schlechtesten überhaupt.
Ich weiß nicht, ob es Lustlosigkeit war oder einfach Überforderung ab einem gewissen Punkt. Ich hätte mir auch da dann gewünscht, spätestens nach dem dritten Treffer, dass man dann vielleicht ein Timeout nimmt, um da kurz mal einen, auch um einfach den Gegner kurz mal den Rhythmus zu nehmen. Das ist nicht geschehen. Dann ist sogar noch das vierte gefallen. Und klar, ich meine, gut, das dritte Drittel ging 1-1 aus, aber Peiting hat es da dann auch mehr verwaltet als groß noch offensiv ausgespielt. Das Duell darauf, da habe ich eigentlich nichts zu sagen, weil das haben wir 7-2 gegen Weiden verloren. Winczek hat beim Stand von 5-0 noch einen Doppelpack gemacht, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann hatten wir am Mittwoch, dem 15. November, unser Heimspiel gegen Höchstadt, bei dem nur knapp 400 Zuschauer in der Halle waren. Die Rebels verlieren das, wie schon das erste Duell gegen Höchstadt, mit 4-5 aus Sicht der Rebels. Die Stuttgarter lagen sogar 1-3 zurück zwischenzeitlich, aber sind dann bis auf 4-4 wieder rangekommen, wegen einem Doppelpack von Klatte, weil Pistilli mit gefühlten 400 km/h einen Puck da einnetzt im zweiten Drittel noch, und Vitor macht sein erstes Tor sein erstes Pflichtspieltor für die Stuttgart Rebels, ist der Ausgleich, mal wieder so ein Big Game Moment, wie es auch schon in der Vorbereitung war mit seinen spielentscheidenden Toren. In dem Fall war das Tor nicht spielentscheidend, weil gab ja keinen Punkt oder ähnliches. Aber trotzdem, ne, wichtig, so, dass wir da Spieler haben, die dann auch diesen Ausgleich machen, erzwingen können irgendwie. Und dann haben wir aber trotzdem noch ein paar Minuten später, ich glaube 6 Minuten vor Schluss oder so, ist dann das 5-4 gefallen für Höchstadt. Da gab es ein bisschen Diskussion, ob das zu soft gepfiffen war, weil es auch im Powerplay war und weil dann Stockschlag eben gegen Carlo Witter gepfiffen wurde. Ich habe mir die Szene gestern extra nochmal angeschaut. Das ist zwar kein Stockschlag im klassischen Sinne, aber er trifft ihn halt, also Vitor trifft seinen Gegenspieler ganz klar am Handschuh und das auch schon mit Wucht. Er schlägt halt nicht danach, aber er trifft ihn am Handschuh. Mhm. Die Kelle hat nichts am Handgelenk verloren und dementsprechend war das auch eine gerechtfertigte Strafe. Danach haben die Rebels 5-1 in Deggendorf verloren und dann das letzte Spiel unter Ravil Kaidarov gegen Bayreuth verlor man 1-4, nachdem man im ersten Drittel bei Gleichstand geblieben ist. Sehr komisch formuliert, aber egal. Im zweiten Drittel haben die Rebels das 1-0 gemacht. Das war auch das Drittelergebnis. Im dritten Drittel dann, übrigens, Torschütze Lukas Traub möchte noch nachreichen, im Powerplay Reihe 2 mal wieder. Einer der positiven Aspekte der vergangenen Wochen. Im Drittel 3 haben die Rebels dann 4 Tore hinnehmen müssen. Allein André Hult, Ex-Schwenninger, habe ich sogar einen unterschriebenen Puck zu Hause, hat da 3 Tore vorbereitet. Dazu sind halt auch Spieler wie Stach und Tölzer an den Toren beteiligt. Und das Schussverhältnis im dritten Drittel gegen Bayreuth 1-22. Also da gibt es, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, außer dass den Rebels ganz klar die Luft ausging, nachdem man die Bayreuther echt lange, lange in Schach gehalten hat. Und jetzt kommen wir zu den 2 Spielen, die wir wirklich ausführlich besprechen wollen. Und da beginnen wir mit dem Spiel, dem Auswärtsspiel gegen den SC Rissersee am Freitag. Ja, er hat dann bereits angefangen zu schneien, wir nähern uns ja auch der Weihnachtszeit, in Garmisch lag schon gut Schnee. Wie ich zumindest in den Instagram- und WhatsApp-Stories unseres Managers Carsten Gollombeck gesehen habe. Also Staff-Manager. So. Es ist das Comeback von Jakob Wosterik als Head Coach, nur als Interimslösung. Aber er war ja auch der Trainer der vergangenen Jahre in der Regionalliga. Cedric Riedel absolviert sein 2. Spiel, nachdem er ja ein paar Wochen verletzungsbedingt ausgefallen ist. Zum ersten Mal spielt Loris Walter in der Verteidigung und nicht im Sturm. Dafür rückt als Center in Reihe 1 Sebastian Hohn. Gucken wir auf den Spielverlauf. Sind ein paar rapide erste Minuten mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In Minute 4 dann Konstantin Bongers, den habe ich noch nicht erwähnt. Förderlizenzspieler aus Freiburg, erstmals dabei, hat seine erste Torchance und verwandelt die gleich mal zum 0:1.
Und das unter Bedrängnis sogar. Also ja. Fand ich sehr, hat mir gut gefallen.
Das war direkt mal ein Ausrufezeichen, ja. In seiner ersten Aktion so ein Tor zu machen. Auch ermöglicht aber dank einem absolut göttlichen Pass von Bernhard Edwein, der da mit einem, ja. mit einem Pass die komplette Rissersee Mannschaft, bis auf den Torhüter natürlich, das erledigt dann Bongers, ausspielt. Und Edwein übrigens auch am vergangenen oder doch fürs vergangene Wochenende hier in der Starting Six der Woche beim Eisblock genannt. Genau. In Minute 16 knackt Rissersee dann erstmals die Rebels-Defensive. Es ist ein bisschen glücklich, wie das Tor fällt, weil der Puck prallt vom Pfosten zu einem Mitspieler und von dort auf die Kelle von Christopher Czisowski und der schiebt dann einfach nur ein. Es steht 1:1.
Aber da möchte ich einen Punkt dazu erwähnen. Für mich war er viel zu wenig bedrängt und das ist eines der großen Probleme, die ich mir aufgeschrieben habe, der Rebels.
Ja.
Im Slot sind ganz oft eben Spieler frei und teilweise ist mir sogar aufgefallen, kann sein, dass zwei Gegner vor unserem Tor sind, vier Rebels und trotzdem sind die zwei noch frei.
Ja, das ist absolut richtig, das ist nicht gut und generell dieses vier Rebels, da auf die vier Rebels komme ich auch gleich später noch okay. mal zu sprechen im anderen Spiel, aber ich bin da bei dir. Rissersee ist dann im zweiten Drittel auch verbessert, das Tor fällt erst in der 34. Minute, ein Konter überwältigt Fink, Riedel wirft sich in den Querpass, fängt so die Scheibe ab, das Problem ist, der Puck rutscht zu Gär und der kann die Scheibe nicht unter sich begraben. Und dann ja, hat Robin Sudek relativ leichtes Spiel, arbeitet den Puck zum zweiten Mal ins Tor oder für Rissersee zum zweiten Mal ins Tor. Der Torschütze dann fängt sich eine Strafzeit wegen Ellenbogenchecks. Die Rebels sind im Powerplay, Hohn wird super freigespielt, der kann zum Tor ziehen, fackelt auch nicht lange und gleich aus zum 2:2.
Sehr so. Souverän.
Ja. Chancen, Spielübergewicht ist dann im dritten Drittel noch krasser. Simon Meyer trifft da unter anderem Aluminium, ich glaube in der 42. Minute war es, aber auch danach sind die Risserseher komplett überlegen. Trotzdem hat auch Janne Kerm nochmal eine Großchance gehabt, der da plötzlich sehr frei im Slot zum Schuss kommt, weil auch die Risserseher so ein bisschen den Stuttgarter Fehler machen, den man in den vergangenen Wochen immer wieder sieht, nämlich dass da 4 bis 5 Spieler auf Höhe der eigenen Torlinie oder sogar hinter dieser sind. Und der Unterschied ist halt, dass viele unserer Gegner die Chance dann auch eiskalt ausnutzen und Herm in diesem Fall halt leider nicht. Trotzdem retten die Rebels den Punkt, den einen Punkt weil, über die 60 Minuten. Es geht in die Overtime. In der letzten Minute der Overtime bekommen die Risserseher eine Powerplay-Gelegenheit, ein abgefälschter Schuss. Von Höller landet dann vom Schläger von Luba Dibelka. Der hat einen, das Tor zu 3/4 offen vor sich, weil der Puck eben plötzlich zu ihm springt. 1,4 Sekunden vor dem Penaltyschießen netzt er dann entsprechend den Puck ein. Und die Risserseher nehmen den Zusatzpunkt mit. Und jetzt kommen wir zu dem Elefant, der hier ganze Zeit schon im Raum steht. Nämlich der Strafe, die zu diesem Powerplay eine Minute vor der Ende der Overtime geführt hat.
Ja, und da würde ich sogar nochmal in die reguläre Spielzeit kurz zurück, weil das spielt für mich mit eine Rolle. Und zwar 2 Minuten vor Schluss gab es ja schon mal.
Im zweiten Drittel allerdings.
Im zweiten Drittel. Graham und Kirchhoff. 2x5 Minuten.
Wegen Fightings.
Und da war es auch schon so eine Situation, wo ich eigentlich so mitgenommen habe, Graham greift den Kirchhoff an und Kirchhoff kann sich eigentlich gar nicht so richtig wehren. Beide kriegen 5 Minuten und da kommen wir zu einer alten Eishockey-Weisheit. Wenn du angegriffen wirst, kannst du dich auch verteidigen, weil du kriegst auf jeden Fall eine Strafe mit. Mhm. Und so war es ja dann in der Overtime für mich extrem tragisch dann auch.
Ja, also ich schilder mal kurz die Faktenlage, so wie ich sie auch im Spielbericht geschildert habe. Bongers checkt Sudek etwas ungestüm in die Bande, da bleibe ich dabei, das ist ein Bandencheck, das sind 2 Minuten. Da muss man sich, also der checkende Spieler trägt die Verantwortung für seine Mitspieler und Gegenspieler. Das ist einfach so im Eishockey und das soll so auch sein. Und wem das immer noch nicht klar ist, da muss ich ehrlich sagen, sollte man sich nochmal vielleicht Gedanken drüber machen, was letzte Saison vorgefallen ist bei so einem Check, 1 Meter, 1,5 Meter vor der Bande. Ob man da nicht vielleicht ein bisschen sensibler rangeht, obwohl es Eishockey ist. Aber Checks auf die Hüfte oder in den Rücken in einem kurzen Abstand zur Bande sind einfach ein No-Go, genauso wie es Checks gegen die Köpfe sein sollten und andere Aktionen, was man da ja auch teilweise in den letzten Tagen in der NHL gesehen hat, Stichwort Stockschlag gegen den Helm und es gibt nicht mal 2 Minuten. Beschäftigt mich, weil ich Bruins-Fan bin. also, Bandencheck, 2 Minuten, gehen fein für mich. So, Sudek rastet aber nach diesem, das ist der gecheckte Spieler, rastet nach diesem Check komplett aus. Also dem fällt auch nichts, der ist auch relativ langsam in die Bande. Wie gesagt, kann trotzdem total dumm ausgehen. Und ich verstehe sogar grundsätzlich seinen Frust, soll er halt seinen Frust rauslassen. Ja? Der rastet halt komplett aus, lässt seine Handschuhe fallen, prügelt auf einen sich nicht wehrenden Bongers ein. Bongers lässt nicht den Schläger fallen, Bongers zieht nicht seine Handschuhe aus, Bongers trägt auch nach diesem in Anführungszeichen Fight weiter seine Handschuhe. Ja? Und Bongers lässt, sag ich mal, auf sich einprügeln, weil er nicht, weil er das jetzt wollte, sondern weil er komplett überwältigt wird. Der liegt auch nach 1,5 Sekunden schon auf dem Eis und Sudek prügelt weiter auf ihn ein. So. Und obwohl ausschließlich Sudek die Handschuhe fallen ließ, wie ich gerade benannt habe, ja, und obwohl ausschließlich Sudek die Schläge in Richtung seines Gegners tätigt und sucht auch, ja, bekommen beide Spieler eine Strafe wegen Kämpfens. Übrigens nur eine 2-Minuten-Strafe jeweils, was ich auch eigenartig fand. Zumindest steht es so im Spielbericht. Beide bekommen dasselbe Strafmaß für diesen Fight. Und das ist in meinen Augen, das ist jetzt natürlich ein bisschen Halbwissen, weil ich nicht weiß, wie das im IIHF-Regelwerk geregelt ist. Das habe ich jetzt leider verpennt, vorher nachzuschauen. Aber unabhängig von der Regel, die da drin steht, wenn es da drin steht, dass sobald ein Spieler am Fight beteiligt ist, obwohl er nichts tut, ja, beide dasselbe Strafmaß angelegt bekommen, dann stimmt für mich der Geist der Regel nicht. Sage ich ganz einfach.
Ist auch nicht so. Ich habe die Regel nicht komplett griffbereit, aber ist auch nicht so. Früher war es ja sogar noch extremer, sobald du die Handschuhe ausgezogen hast, gab es eine große Strafe. Das ist ja seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich wollte mal kurz einhaken, weil da sind wir nicht ganz einheitlicher Meinung bei dem Bandencheck. Ja, ich gebe dir recht, man kann den pfeifen. Aber es ist Overtime.
Das sollte keine Rolle spielen.
Ja, aber ich habe mir die Szene wirklich 5-mal hintereinander, Schritt für Schritt. Ich habe mir das extra in Premiere Pro reingezogen, dass ich Frame für Frame anschauen kann. Und er hat ihn ja mit dem Schläger ein bisschen von hinten geschoben, aber das war jetzt kein richtiger, in meinen Augen kein richtiger Check. Aber ich möchte auch da nicht weiter. Du kannst ihn geben und nach dem, was eben beim Eishockey vor einem Jahr passiert ist, ist man an der Stelle einfach ein bisschen sensibler, was grundsätzlich ja auch okay ist, weil die Spieler sollen ja geschützt werden. Aber du kannst nicht hier bei dem Bandencheck im Prinzip die Strafe ziehen und dann das Kämpfen ohne Handschuhe nicht mit mindestens 5 Minuten bestrafen. Zumal diese Prügelei im Vergleich, und deswegen habe ich das vorher angeführt, zu der Prügelei im zweiten Drittel nochmal um Welten heftiger war.
Ja, also das im zweiten Drittel, das war eher eine kleine Rauferei als eine Prügelei. So.
Und das ist für mich auch, und dann können wir es aber von mir aus auch belassen, das war für mich dann so wirklich der Anstoß zum Aufregen, dass ich sage, hey, wir haben es nicht mehr ins Penaltyschießen geschafft, wegen, in meiner Augen, komplett Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Ich will mich da ein bisschen raushalten diese Saison mit Schiedsrichter angreifen, aber an der Stelle in der Overtime, in so einer Situation, kannst du so nicht entscheiden. Aus dieser Spielszene hätte keine Overtime für Rissese entstehen dürfen, in meinen
Powerplay,
Augen.
Powerplay, meinst du?
Kein Powerplay. Powerplay, ja.
Ja, da bin ich bei dir. Also das Strafmaß, das da Bongers erhalten hat, sprich 2 plus 2 in dem Fall, das ist lächerlich. Es ist wirklich, ich muss es mit aller Deutlichkeit sagen, ja. Man kann ja von mir aus der Meinung sein, hey, wenn auch als Rissersee-Fan, sage ich jetzt mal, wenn man Rissersee-Fan ist, ja, der hat meinen Spieler so in die Bande gecheckt und so, da kann man sogar der Meinung sein und sagen, hey, der hat es halt verdient, dass der dann einen Fight abbekommt, ja. Aber was halt Bongers auf jeden Fall nicht verdient hat, ja, ist diese Strafe wegen Kämpfens, weil er kämpft einfach nicht. Er kämpft einfach nicht. Es ist, man kann mir erzählen, was man will, aber was Bongers nicht tut in dieser Situation, ist kämpfen oder überhaupt den Anschein zu machen, dass er gleich kämpfen will oder kämpfen würde, wenn er nicht schon auf dem Boden liegen würde.
Genau.
Und vor allem die Tatsache, ja, dass Sudek bei allem Frust, ja, sogar noch weiter auf ihn einschlägt und nicht von ihm loslässt, nachdem er schon auf dem Boden liegt. Ein Fight im Eishockey ist vorbei, sobald der Spieler am Boden liegt. Ja, das ist, ich sag mal, in dieser, es ist ja sowieso schon eigentlich absurd, dass es in der Sportart möglich ist. Also nicht, möchte jetzt hier keine andere Diskussion aufmachen. Es ist halt Teil vom Eishockey, ja. Aber in anderen Sport, also im Fußball oder früher war es im Basketball normal, bis in den 70ern, bis dann mal was richtig Dummes passiert ist in so einem Fight. Aber diese Enforcer gab es früher auch im Basketball, in der NBA. Ja? Und es gibt einen Grund, warum das in der NBA irgendwann so rigoros bestraft wurde, dass man das heutzutage eben nicht mehr sieht beim Basketball. Und es ist ja sowieso schon absurd, dass das erlaubt ist. Das ist ein sportlicher Wettkampf und da hauen sich auf einmal zwei Leute auf die Fresse, ja. Das ist eigentlich ist es absurd. Mal ganz nüchtern betrachtet, unemotional betrachtet,
genau.
Ja. So, und da aber trotzdem, wenn man das schon irgendwie toleriert im Eishockey, dann sollte man sich als Spieler genauso wie Bongers für den Check die Verantwortung trägt, hat man auch als Spieler die Verantwortung dafür, dass man sich an dieses Gentleman's Agreement, nenne ich es jetzt mal, hält, dass der Fight zu Ende ist, sobald der Spieler auf dem Boden liegt, weil danach geht es in Richtung Körperverletzung,
ja, aber ganz ehrlich. Es geht noch ein anderes, es fängt ja viel früher an. In dem Moment, wo du die Handschuhe ausziehst, möchtest du den anderen verletzen. Das ist so. Der einzigste Grund, warum du die Handschuhe ausziehst, ist, weil du den anderen verletzen möchtest. Wenn du ihm nur sagen willst, hey, Alter, das geht nicht, was du da gerade gemacht hast, dann lässt du deine Handschuhe an und gibst schon eine mit und gut ist. Aber wenn du die Handschuhe, und er hat sie ja sofort ausgezogen, es war klar, jetzt folgt eine Attacke.
Also dem hat auch nicht viel gefehlt nach dem Check.
Ja, und das gibt mindestens fünf Minuten, aber gut, sei es drum.
So viel dazu, das muss ja aber angesprochen werden, weil es ist natürlich so, dass die Rebels in einem Spiel, wo sie zunehmend Spielanteile verlieren, sich in die Overtime retten, dass die Rebels natürlich viel höhere Siegchancen haben, wenn sie es auch bis zum Penaltyschießen schaffen und deswegen, wir stehen halt da unten drin und natürlich kann so ein Punkt in dieser Saison nicht, weil wir haben eine Nicht-Abstiegsgarantie, aber in der nächsten Saison kann sowas entscheidend sein. Gerade bei den wenigen Punkten, die man im Saisonverlauf
sammelt. Auch für die Moral der Mannschaft wäre es einfach
gut gewesen. Das ist auch noch ein anderes Thema.
Aber gut, dafür haben sie, glaube ich, das letzte Spiel echt verkackt.
So kann man es sagen. Das vergangene Spiel war nämlich das gegen Bad Tölz Heimspiel. Kellerduell, 12. gegen 13. 6-Punkte-Spiel kann man es auch nennen, wie auch immer. Das erste Duell haben die Rebels mit 7-2 verloren. Auch hier zu Hause war das zweite Heimspiel in dieser Oberliga-Saison. Michael Fink fiel mit Grippe aus, dafür war Luanius zurück mit dabei. Sebastian Hohn, der gegen Rissersee bereits im Powerplay getroffen hat, ist wieder Center in Reihe 1. Und ich sag mal, das Spiel vom Spielverlauf ist Jakob Wosterek Heritage Hockey. Alles auf Angriff und also manchmal habe ich das Gefühl, gehabt in der vergangenen Saison bereits, in der Regionalliga-Saison. Wenn Jakob Wosterek könnte, würde er am liebsten ganz ohne Verteidiger spielen. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber 15 Tore in einem Spiel, das hatte Regionalliga-Vibes für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Es geht los.
In Rissersee ist er damit gut gefahren und was ich mir manchmal die Frage stelle, ist, warum spielen wir gegen gute Mannschaften so viel besser wie gegen schlechte Mannschaften? Wir passen uns einfach an, oder? Was ist da deine Prognose dazu?
Ich weiß es nicht. Ich hab ja selber nie Eishockey gespielt. Das ist eigentlich eine Frage für einen Spieler, muss ich ehrlich sagen. Rein spekuliert, sage ich jetzt mal. Könnte ich mir vorstellen, dass das Niveau von einem Gegner einen ja auch ein Stück weit vielleicht ein bisschen mitzieht, ja? dass ein Gegner, der ein eingespieltes System hat, für die Rebels vielleicht auch leichter zu verteidigen oder zu bespielen ist, als ein Gegner, der halt willkürlich spielt oder willkürlicher spielt. Ich habe jetzt nicht so sehr bei Bartels drauf geachtet. Ich meine, ganz ehrlich, in dem 9-6, da haben beide Mannschaften willkürlich gespielt, aber ich weiß nicht, wie Bartels sonst so spielt. Aber es ist ja schon auch auffällig zum Beispiel, dass die Rebels das schaffen, gegen Höchstadt 4 Tore zu erzielen, gegen Passau 5 Tore zu erzielen jeweils, ja, in beiden Spielen. Und dass wir halt dann gegen sortiertere Mannschaften vielleicht auch eher mithalten können, weil die aber auch geduldiger spielen und weniger Harakiri-Hockey spielen. Das wäre jetzt mal meine rein spekulative Vermutung, ohne jetzt da irgendwie eine argumentative Basis zu haben für. Gehen wir aufs Spiel ein.
Ja, lass es hinter uns bringen.
Ja, das wird ja ein bisschen dauern jetzt. Manuel Edtfelder, 0-1. Durchgerutschter Puck per Schlagschuss. Also Puck rutscht von hinten, von hinter der Torlinie in den Slot durch. Schlagschuss, Spielminute 2, es steht 0-1. Dann beim 4-4 oder in der 4-4 Situation gibt es ein klares Beinstellen. Daraufhin erobern die Tölzer den Puck wegen dem Beinstellen. Die Referees pfeifen es nicht. Philipp Schlager erhöht nach Querpass auf 0-2. Das Tor hätte niemals fallen dürfen, weil es ist wirklich, es ist nicht, die erobern den Puck nach Beinstellen und spielen dann 8-mal hinten rum, sondern es entsteht aus dieser Puckeroberung dieser Angriff. Und zwar im direkten Gegenzug. Ja. Und fand ich extrem schwach gepfiffen, weil ich habe es mir auch dann extra nochmal im Stream in der Aufzeichnung angeschaut. Das ist halt ein klares Beinstellen. Und dann ist es halt besonders ärgerlich, wenn du dann auch nach 12 Minuten 0-2 in so einem direkten Duell zurückliegst. So, dann ist das erste Drittel schon vorbei. Und wir springen zu Minute 21. Es ist wieder mal ein Pass von Bernhard Edwein von der Grundlinie. Herm setzt sich durch. Der Pass war diesmal nicht ganz so sauber, aber Herm setzt sich mit Punkt durch und bezwingt dann Enrico Salvarini durch die Beine. Und für die Rebels kommt es sogar noch besser, denn in Minute 29 gleicht dann Matt Pistilli aus, legt den Puck mit einer Annahme an der linken Seite von Edtfelder vorbei, umläuft ihn auf der rechten Seite und verlädt dann auch noch Salvarini mit richtig geilen Deeps. Ja. Und mega. Es steht 2-2. Mega. Eine Minute später, Schmidt-Peter 2-3. 14 Sekunden später, Pipon 2-4. In dem Fall überläuft der Edwin viel zu einfach oder kommt er viel zu einfach an Edwin vorbei und stochert den Puck irgendwie auch durch. Und klar, es sind natürlich 9 Gegentore, sind plakativ, eins davon empty net. Aber ich bin auch, also Jonas Gehr hatte besonders am Sonntag nicht seinen besten Tag. Ja. Ist natürlich auch frustrierend, weil wenn man überlegt, gegen Rissersee sich 3 Tore zu fangen und alle 3 nur, weil der Puck irgendwie abgefälscht wird, zurückprallt und also Rissersee hat den ja 3-mal nur reingearbeitet. Wir haben ja gegen Rissersee die eindeutig schöneren Tore gemacht, sowohl wie sie herausgespielt wurden, als auch wie sie geschossen wurden. Keine Ahnung, ob das einen Einfluss hatte, aber Jonas Gehr hatte, Fakt, keinen guten Tag. So. Dann Minute 39, 2-5. Spöttl trifft im Gestochere. Trotzdem rüttelt Sebastian Hohn die Rebels nochmal wach, denn 9 Sekunden vor Drittelende trifft er. Powerplay-Treffer, es ist 1-1 genauso herausgespielt und erzielt das Powerplay-Tor wie gegen Rissersee. Und es ist nicht der einzige Treffer von Sebastian. Zuvor allerdings, Minute 42, Gerl lässt prallen, Rebound von Späth, Sohn vom ex-ersten Vorstand der Stuttgart Rebels. Genau, der nutzt seinen eigenen Rebound. Der Puck war auch definitiv, also nicht definitiv, aber aus der Hintertorkamera bin ich mir zu 98% sicher gewesen, dass der Puck auf jeden Fall auch über der Linie war.
Der war über der Linie.
Ja, okay.
Völlig außer Frage.
Also genau, so habe ich es auch gesehen. Aber 20 Sekunden später, Sebastian Hohn in den Winkel, verkürzt wieder auf 4-6. Minute 44, Kirchhoff im Slot und kommt dann zum Direktschuss, erzielt es 5-6, macht es auch relativ clever, weil er steht direkt vorm Torraum und geht dann zurück in den freien Raum, also der dann der Slot ist, der ist in dem Fall einfach ungedeckt und kommt da deswegen völlig frei zum Abschluss. Und dann Minute 48, Sebastian Hohn, Hattrick, wieder im Powerplay, sogar Vorlage von Jonas Gehr. Geile Sache eigentlich, ja, wenn wir wenn wir dann das Spiel gezogen hätten nach diesem 6-6. Genau, also vor allem, was man bei dem Tor auch noch dazu sagen muss, Hohn kommt da über die rechte Seite und ist da vielleicht noch 30 Zentimeter von der Grundlinie entfernt. Und aus spitzestem Winkel schießt er den dann an Oberarm, Schulter. Also er trifft den Oberarm auch nur leicht, weil man hört auch einen sehr lauten Aluminiumtreffer, ja, und der Puck rutscht da halt durch. Also brutal stark gemacht. Und Sebastian Hohn ist, das kann man an der Stelle jetzt auch sagen, ist eine absolut positive Überraschung in meinen Augen bei den Förderlizenzspielern, weil das habe ich so nicht kommen sehen. Der hat seinen ersten Treffer gegen unseren kommenden Gegner, über den wir gleich sprechen werden, hier erzielt. Das war, glaube, das zwischenzeitliche 2-2 damals gegen Lindau. Aber seitdem jetzt, also gerade dieses vergangene Wochenende, das war der beste Spieler, den wir hatten, ja. Ja, zweifelsfrei.
Will ich nachher auch noch was dazu sagen.
So, trotzdem packen die Rebels die Tölzer nicht. In der 51. Minute dann Philipp Schlager. Und da sind wir wieder bei so einer Szene, wo vier Rebels auf Höhe des Torraums oder tiefer stehen. Und es ist einfach, und es regt mich mittlerweile echt auf, wenn ich das sehe, man macht es dem Gegner so verdammt leicht.
Ja.
So verdammt leicht. Und es kann einfach nicht sein, ja. Da sind zwei Tölzer auf der blauen Linie postiert. Da ist ein Philipp Schlager weit aus dem Slot entfernt, kann da reinlaufen. Das bedeutet, ja, nach Adam Riese sind da zwei Tölzer, die sich hinter dem Rebels-Tor gegen vier Rebels-Spieler durchsetzen. Also, wenn du schon so aggressiv hinter deinem eigenen Tor zugange bist, dann kannst du diesen Zweikampf nicht verlieren. Du kannst es einfach nicht. Ja. Das ist mir auch egal, wie der Puck dann durchrutscht. Du hast den Zugriff zu entwickeln, wenn du schon meinst, oder wenn vier Spieler das Gefühl haben, sie müssen jetzt hinter das eigene Tor, dann erober die verdammte Scheibe und lass auf keinen Fall den Pass zu. Und selbst wenn da vier Spieler sind, einer kann ja da warten und den Schläger einfach aufs Eis legen, fast schon, ja. Wenn du schon meinst, da nicht den Raum zu verteidigen, sondern halt einfach nur auf Druck zu spielen. Und es ist wirklich, also, ich glaube, es gibt mittlerweile keine Mannschaft mehr in der Oberliga, die diese Schwäche der Rebels nicht schon ausgenutzt hat.
Ja, also, und das ist auch was mir auch völlig unbegreiflich ist, weil, sag mal, diese Fehler, die sind ja in jedem Spiel mindestens zwei, ja, drei Mal drin.
Ja.
Und wenn es blöd läuft, halt 5-6 Mal drin und, ja, führt dann zu 5-6 Toren.
Ja.
Also, das muss abgestellt werden, ja, definitiv, ja, und zwar so schnell, ja, wie möglich.
Ja. Also wir haben es echt in fast jedem Spiel mittlerweile so eine, ja, Situation, und das ist, langsam ist es unbegreiflich, muss ich ehrlich sagen. Kurz darauf, eine Minute ist es natürlich nur später, klar, sind ja 15 Tore gefallen, das heißt im Schnitt alle 4 Minuten ein Tor. Es ist brutal bitter, wie das Tor fällt, weil Edwin hat den Puck unter Kontrolle, ist in der Rückwärtsbewegung, will die Scheibe ganz normal rausspielen mit einem Schlenzer, dabei bricht der Schläger. Und Spät hat es dann halt extrem leicht, der kann die Scheibe in den Empfang nehmen, Edwin kann nichts mehr machen, der Spät zieht auch sofort ab, 8-6 kann auch ein gar nichts machen in dem Fall, und dann fällt in der 56. Minute dann das 15. Tor in diesem Spiel, das ist der Empty-Net-Treffer, weil Wostereck natürlich volles Risiko geht, 4,5 Minuten vor Schluss. Zu erwähnen, Philipp Schlager, apropos, jetzt habe ich das ganz vergessen, der macht in dem Spiel 2 Tore, macht in dem Spiel 4 Vorlagen, also ist der punktstärkste Spieler auf dem Eis. Und jetzt muss ich dir mal kurz ein Bild zeigen, mal gucken, vielleicht poste ich es morgen noch in der Rebel Story. Hör mal, erkennst du den?
Nee.
Erkennst du einen von beiden wenigstens? Also, warte, das ist Philipp Schlager.
Ja.
Das bin ich.
Ach, Quatsch.
Mit 14. Ja.
Wie geil.
Ja, leider habe ich ihn nirgendwo beim Aufwärmen gesehen am Sonntag, sonst hätte ich gern ein zweites Foto mit ihm gemacht und ihm auch das Bild gezeigt. Aber ja, ich bin natürlich Wild Wings-Fan. Der gute Mann, der Philipp Schlager, hat 6 Jahre für die Wild Wings gespielt, davon 3 in der DEL. Ist übrigens auch seit 2017 schon bei Bad Tölz und hat in der letzten DEL-2-Saison von Bad Tölz auch 38 Scorer-Punkte gesammelt. Dass er auch mit 37 Jahren noch voll im Saft ist, hat er zumindest auf Oberliganiveau, ja, hat er eindrucksvoll bewiesen gegen die Rebels. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, und die Frage möchte ich jetzt gerne an dich richten, bei diesem Spiel gegen Bad Tölz. Ich habe mich gefragt, ob wir das Spiel mit 800 bis 900 Fans im Rücken vielleicht gewonnen hätten.
Schwierig. Also ich finde nach wie vor, dass der Fansupport gut war. Die Jungs haben eine gute Stimmung gemacht. Ja. Da draußen sagen wir, beim 6:8 war halt mein, was mir sofort durch den Kopf geschossen ist, am Anfang fehlte das Glück, später kam Pech hinzu.
Ja.
Ja. Aber ja, wenn ich das Spiel mit dem gegen Risse sehe, vergleich, sind zwei unterschiedliche Teams auf dem Eis gewesen. Also für Stuttgart.
Ja, ja.
Und ich verstehe es nicht. Aber warum meinst du das vielleicht mit mehr Zuschauern?
Es besser also, der, ich habe es ja auch aufgeschrieben, ist null Vorwurf an den Block D, aber die Fangesänge, gerade die einfacheren, die anstimmen, das wirkt auf eine Mannschaft nochmal anders ein, wenn da halt, was waren das denn, 500 ja. Zuschauer? Also wenn das 800-900 ja. da plötzlich das Stuttgart mitschreien, ja?
Klar, das kann den Unterschied machen, logisch.
Und ich bin fast schon überzeugt davon, dass wenn hier 800 Zuschauer drin sind, dann ziehst du das Spiel. Es ist ein Heimspiel, ja. Du hast gerade zweimal drei Tore aufgeholt, ja.
Ja.
Gleichst aus, 6:6, 12 Minuten vor Schluss. In meinen Augen musst du so ein Spiel zu Hause dann auch ziehen. Du ja. musst es einfach. Wenn du hast ja alles, du hast den Gegner eigentlich ja gedemütigt, ja. Die führen 6:3 und du verkürzt das Ganze, du gleichst aus innerhalb von 6 Minuten. Und wenn, ich glaube, die Halle brennt halt, wenn da halt nicht nur 500 Zuschauer da sind. Und das ist wirklich, ich finde es wirklich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, weil das ist das erste Mal, wo ich wirklich denke, so Alter, hier hätte Heimvorteil, wenn er denn wirklich einer wäre, wirklich einen Unterschied
ja.
gemacht.
Also ist ja mein größtes Frustpotenzial. Ja, wir haben viel zu viele Spiele verloren, gar keine Frage. Wir haben zu Hause fast nichts gewonnen, aber es war klar vor der Saison, dass ein Platz in die Pre-Playoffs extrem hart erarbeitet werden muss. War völlig klar. Und ich finde einfach so, wie wir, du, ich und das ganze Team um die Rebels jede Woche kämpfen, damit das Oberliga-Eishockey in Stuttgart stattfindet, so hätte ich eigentlich gehofft, dass man auch mehr Support von den, ich nenne es jetzt mal Stuttgarter Zuschauern, weil die ja. Fans sind da,
ja.
aber die Zuschauer kommen nur mit Siegen in Stuttgart.
Ja, und das ist schade, weil auch wenn man sich das dann hier anschaut, also klar, natürlich, 9 Gegentore sind halt 9 Gegentore.
Aber es
ja.
sind trotzdem schönere man, Spiele wie ein Sieg in der Regionalliga.
Sorry. Ja, wo man dann 17-1 gegen ja. Hinterdupfingen gewinnt. Ja, also das macht ja auch keinen richtigen Spaß in meinen Augen. Und man erlebt hier, wir haben hier dieses Jahr schon auch in der Eisfeld Stuttgart schon so viele geile Fights eigentlich erlebt, also sportlich betrachtet Fights, ja. Und auch das Spiel Empty-Net rausgerechnet, gebrochener Schläger rausgerechnet und das Beinstellen vor dem 2-0 rausgerechnet, da steht man bei dem Spiel bei 6-6, ja. Ne, ist natürlich ja. Milchmädchenrechnung, aber wir spielen hier mit und das ist eigentlich sensationell. Es ist eigentlich sensationell, wie die Mannschaft in der Oberliga ja. mithalten kann, ja. Und wie gesagt, es ist einfach nur schade, dass das nicht honoriert wird, muss ich sagen.
Definitiv. Und ich meine, ich hatte, bevor das eigentlich losging mit der Oberliga, auch mal so ein bisschen einen Plan gemacht und hatte da auch, ehrlich gesagt, mit mehr Zuschauern gerechnet. Ich hätte niemals gedacht, dass wir auf den vorletzten Platz im Zuschauerdurchschnitt liegen, Mitte der Saison. Dass wir nicht vorne dabei sind, wie Memmingen mit 2.191
geht ja gar nicht.
Zuschauern im Schnitt, geht gar nicht, die passen hier nicht in die Halle. Aber logisch, also gegen Heilbronn mit 1.800, Deggendorf mit fast 1.800, Weiden mit 1.550, aber ich hätte schon gedacht, dass wir uns irgendwo bei Tölz mit 1.000 oder so, vielleicht jetzt noch vor Dezember, dann wenigstens so auf Niveau von Passau mit knapp 800 Zuschauern, einspielen, aber da sind wir ja so weit davon entfernt. Und jetzt musst du noch eins sagen, das war ja auch mal Diskussion auf Social Media, ihr habt gesagt, es sind schon 850 Tickets verkauft. Es
waren 750.
Und dann waren es nur 737. Mhm. Da muss man dazu sagen, ein Sponsor hatte 300 Tickets gekauft, ich meine für Mitarbeiter, und da sind halt relativ wenig gekommen. Das heißt, wir hatten schon 850 verkauft, aber sind halt viele nicht gekommen. Und ja. wenn du jetzt die hier noch abziehst, dann sind wir nämlich auf dem letzten Platz, was die Zuschauer betrifft. Aber ist so, damit müssen wir umgehen. Ist schade und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir das ändern können. Wenn euch dazu was einfällt, schreibt es uns. Eines der größten Probleme.
Macht Werbung bei euren Freunden, Familie, nehmt die mal mit, weil das, wenn ihr selber Eishockey begeistert seid, das seid ihr wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hier überhaupt hört, tragt diese Begeisterung raus. Das ist vielleicht mein Appell. Ja, tragt die Begeisterung raus, sagt, hey, komm mal mit. Und wenn es nur ein Spiel ist, aber begeistert euer Umfeld für den Sport hier. Weil auch wenn die Rebels meistens den Kürzeren ziehen, ist es trotzdem spektakulär, was die hier abliefern. Und am besten begeistert man die Leute, wenn man sie in so eine Eishalle mitnimmt, meine Erfahrung. Und ich glaube, damit können wir das erste Drittel abschließen und springen rein in Drittel 2.
Drittel 2. Ausblick.
Und damit sind wir auch schon wieder zurück in Drittel 2. Wir haben bis zum nächsten Podcast nur einen einzigen Gegner, denn wir haben einmal spielfrei am Wochenende, sind ja 13 Teams. Das heißt, ein Team muss pro Spieltag immer aussetzen. Er kommt wahrscheinlich ganz gelegen mal nach so einer Niederlagenserie von 7 Spielen. Vor allem, weil das Spiel ja am Sonntag ist, gegen unseren nächsten Gegner, der EV Lindau heißt. Das heißt, der dann vielleicht nach dem Freitagsspiel, je nachdem wie kräftezehrend das wird, glaube ich, ein bisschen kräftezehrend, weil die spielen gegen Passau. Also ein enges Spiel, was man gewinnen muss an der Stelle, wo die Lindauer stehen. Und da haben wir dann vielleicht eine etwas bessere Chance, die nächsten Punkte, hoffentlich Pluralpunkte, zu holen. Aber Olaf überrascht die Zuschauer, Zuhörer und jetzt auch mich, weil er wollte ja noch irgendwas ansprechen und ich weiß nicht was.
Ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, sondern es ist einfach, ich würde gern eine Lanze brechen. Und zwar habe ich beim letzten Heimspiel eine ziemlich heftige Diskussion draußen geführt, vor der Halle, mit Fans. Und da wurde auch moniert, ja, warum die Kooperationsspieler und man hätte doch mehr eigene und warum hatten wir nicht mehr von der alten Mannschaft behalten? Und da muss ich einfach mal sagen, erstens, ich glaube, die von der alten Mannschaft nicht da waren oder nicht mehr da sind, sagen wir mal Willer, Eisele zum Beispiel,
Leers,
Sandwald, das sind Jungs, die einfach gesagt haben, hey, Oberliga kann ich nicht mehr darstellen mit Beruf, Ausbildung oder Studium, wird es einfach zu stressig. So, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der gesagt hätte, ja, ich würde spielen, aber dann muss ich in meinem Beruf ein bisschen kürzer treten und dafür brauche ich dann natürlich eine etwas größere Kompensation.
Damit man sich es halt leisten kann.
So. Und da hat man sich dann halt im Bedarfsfall vielleicht auch gegen den einen oder anderen entschieden, wo man gesagt hat, okay, dann wird es für uns zu uninteressant, weil es zu viel Geld wäre. Und wenn ich mal in die Scorerliste der Rebels reinschaue, dann sehen wir halt schon mal auf Platz 4 taucht schon mal Bernhard Edwein auf, Platz 5 ist dann Sebastian Hohn, Platz 6 ist dann wieder Winzek und 7 Traub, 8 Fink, ja, und dann kommt schon wieder Vogt, Kirchhoff. Also, du siehst halt einfach, wir brauchen die Jungs und außerdem habe ich nicht das Gefühl, dass die irgendein Fremdkörper in der Mannschaft sind, sondern ich habe das Gefühl, die sind top integriert in die Mannschaft und liebe Stuttgart-Fans, seid froh, dass wir die Jungs haben. Und seid dankbar, dass die sich einen Arsch aufreißen, weil das habe ich bei jedem von denen bisher gesehen. Und das wollte ich an der Stelle einfach mal kurz loswerden.
Was man ja auch nicht vergessen darf bei den jüngeren Spielern, die haben ja auch noch eine Karriere vor sich.
Ja.
Und die sind ja nicht ohne Grund mit einer Förderlizenz ausgestattet. Wenn sie es nicht wären, dann wären sie auch nicht so talentiert. Die meisten Spieler von denen haben DEL oder DL2 Erfahrung gesammelt bereits. Zumindest bei paar Spielen, manche aber auch mit vielen Spielen. Ja. Also, und ich sag ganz ehrlich, also ich wusste ja nicht, mit was du jetzt auf mich zukommst, aber ja, wir können verdammt dankbar sein, dass wir zwei Kooperationspartner haben, die uns immer wieder da mit unsere Mannschaft, unseren Kader da immer wieder mit Talenten bestücken. Ja. Ist natürlich nicht, vielleicht nicht ideal, weil ja manche auch nicht permanent dann mittrainieren können, sondern halt eben dann auch entweder bei Freiburg oder bei Frankfurt halt mittrainieren, ne? Ist halt für deren Entwicklung teils auch besser, ja. Aber also gerade in den Sebastian Hohn, der schießt ja am Sonntag einen Hattrick, ja. Der spielt eigentlich für Freiburg.
Keine Diskussion.
Ja. Und ich muss halt auch mal ehrlich sagen, auch wenn bis vor kurzem Herm noch einer der erfolgreichsten Torschützen der erfolgreichste Torschütze in der Oberliga Süd war, also Yannick Herm hat offensichtlich nicht den Hattrick gemacht am Sonntag, ja. Und Yannick Herm hat offensichtlich nicht den 2:2 Ausgleich geschossen am Freitag, ja. Und das sollte man auf keinen Fall vergessen. Und Yannick Herm, gut, der hat einen Pass von Edwin empfangen, aber Yannick Herm hat auch nicht den Pass auf Bongers gespielt, der in seiner ersten Torchance direkt sein erstes Rebels-Tor gemacht hat, auch Förderlizenzspieler. Also rein, selbst wenn du nur nicht mal die Spiele gesehen hast und nur in die Spielberichte schaust,
ja,
ist ganz offensichtlich, dass die uns weiterbringen.
Definitiv, definitiv. Und von dem her, ja, glaube ich, können wir die Diskussion dann auch beenden. Ich wollte es halt einfach mal wirklich loswerden, weil an der Stelle sage ich einfach, sowohl Jannis als auch Jakob Fostarek, die haben mit dem, was wir in Stuttgart zur Verfügung haben, das Maximale rausgeholt. Ja. Und Leute, glaubt mir, die sind auch nicht blöd. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, noch nachzuverpflichten, dann wird da was kommen. Aber jetzt geht es erstmal darum, einen neuen Trainer zu finden.
Richtig.
Und ich glaube, da kann man jetzt auch einfach mal sagen, die sind mit Nachdruck dran. Ich weiß, dass etliche Gespräche geführt wurden. Namen kann man im Moment noch nicht nennen.
Wurden uns auch noch nicht genannt.
Wir
können es nicht mal verheimlichen, weil wir kennen sie selber nicht.
Ja. Aber man ist sehr intensiv in Gesprächen und ich glaube, dass wir da... Meine Hoffnung ist, dass wir bis zum nächsten Podcast vielleicht einen Namen nennen können. Kein Versprechen,
oder einen ganz unangekündigten Gast hier liefern können.
Ja.
Übrigens an der Stelle, jetzt fällt es mir gerade ein, aufrichtigste Entschuldigung an Jonah Heinz, der letzte Woche mit dabei gewesen wäre, wenn ich nicht krank geworden wäre. In meinem hohen Fieber habe ich nämlich vergessen, Jonah Heinz auch Bescheid zu geben, dass der Podcast nicht stattfinden wird oder die Aufnahme nicht. Und der war mutmaßlich hier an der Halle, ohne dass Olaf da war, ohne dass ich da war. Mega dumm von mir, es tut mir wirklich leid.
Jonah, ich kann nichts dafür, ich war es nicht.
Ja, es war wirklich ich.
Und, passiert eben in so einer Situation.
Wenn du doch nochmal als Gast vorbeikommen magst, ich bringe ein Entschuldigungsgeschenk mit. Oder wenn wir uns so das nächste Mal sehen.
Gut, kommen wir zu Shaped by Storms.
Zu Lindau, ja.
Finde ich übrigens ein cooler Spruch. Kennst du die Halle dort? Warst du schon mal dort?
Ich weiß, dass die erst vor 13 Jahren erst ein Dach bekommen haben.
Ja, also ich war mit dem Nachwuchs, wo meine Jungs in Füssen gespielt haben, war ich mal bei einem Spiel. Ich habe wenig gesehen vor lauter Nebel. Wirklich dort am See gelegen, halb offen die Halle. Spektakulär. Shaped by Storms.
Ja, ich würde kurz die Historie vielleicht ansprechen.
Ja, ich habe auch was, bin mal gespannt, wie du Lindau angeschaut hast.
Ja, nicht so viel, aber ich habe herausgefunden, dass in Lindau erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg Eishockey gespielt wurde, dass das Eisstadion gebaut wurde, bevor der Verein überhaupt gegründet war. Im Jahr 1976 war das erbaut, natürlich noch ohne Dach. Und im Oktober hat man dann erst den Verein gegründet. Und dann ist dazwischen viel passiert und ich bin erst wieder eingestiegen, seit 2016 Oberliga.
Okay. Ja, also ich habe tatsächlich auch seit 48 wird gespielt und am Anfang auf vereisten Tennisplätzen.
Stimmt, ja.
Ja, am Eschacher Ufer. Und später wurden dann die Tennisplätze eigentlich zu einem Stadion umgebaut. Und das war im Oktober 76.
Klingt übrigens mega episch in meinen Augen. Eisstadion im Eichwald, das klingt schon cool.
Ja, ja,
schon nach Wintergame, aber halt nicht Retorten-Wintergame, sondern ging halt nicht anders.
Unser erstes offizielles Eishockeyspiel war am 26. November 1977. Da war ich 4 Jahre alt.
Ja, ich war minus 24 Jahre alt.
Und weißt du, gegen wen die da gespielt haben?
Ja, also wissen, ich habe es ja vorhin gelesen irgendwo mal, gegen die Frauenmannschaft des EV Füssen.
Genau, vor 600 Zuschauern mit dem Endergebnis 13-4. Gut, was ich mir noch aufgeschrieben habe, die waren dann 89 Meister in der Baden-Württemberg-Liga. Die haben ja immer hin und her gewechselt zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Und sind dann 91 zum BEV, also zum Bayerischen Verband, rübergegangen. Und seit 96 trägt der Verein den Beinamen Islanders mit Bezug auf die Inselstadt Lindau und ist seit 2010/11 dann in der Eishockey-Bayernliga unterwegs gewesen. 2015 Meister in der Bayernliga und dann 16/17 Oberliga. Aber wieder mit einer kleinen Pause, 17/18 wieder zurück in der Bayernliga. Und dann 18/19 ab da dann
durchgängig Oberliga
in der Oberliga.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe zum Verein, weil ich es gesehen habe und der Name mir geläufig vorkam, Geschäftsführer, und ich glaube, gerade den Leuten, die richtig im Eishockey drin sind, die haben den Namen bestimmt nämlich auch schon mal gehört. Geschäftsführer ist nämlich Marc Hindelang. Der gute Mann ist Eishockey- und Fußballkommentator bei Sky auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Hat auch bis, glaube ich, 2010 Eishockey-Nationalspiele kommentiert, also quasi der Nullerjahre, der Vorgänger von Basti Schwele, wenn man so will, der ja mittlerweile auf jeden Fall die Stimme des deutschen Eishockeys ist, was zumindest auf internationaler Ebene das Ganze angeht. Genau, der ist auch Vizepräsident beim DEB. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, ich glaube schon. Hat auf jeden Fall immer noch eine wichtige Rolle beim DEB. Ist auch Leiter der Medienproduktion bei Eintracht Frankfurt. Also vielleicht ja irgendwie einen Vorreiter für meine Karriere, ja. Eishockey-Kommentator und nebenbei auch noch Funktionär in überall. Genau. Lindau letzte Saison 9. geworden in der regulären Saison und dann in den Pre-Playoffs im Best-of-3-Modus 2-1 gegen den EV Füssen verloren. Ja, und dann können wir, glaube ich, auf die letzten 5 Spiele kurz eingehen, oder ich würde zumindest da die Ergebnisse draus nennen, weil Lindau, die haben zuletzt auch nicht so gut gespielt. Nee. Einmal hatten wir schon ein Duell gegen die, 2-5 haben wir hier zu Hause verloren. Genau, und bei den letzten 5 Spielen haben sie folgendermaßen abgeschnitten: einen Sieg zu Hause, 3-2 gegen Peiting. Danach haben sie 7-4 gegen Höchstadt verloren, dann haben sie 3-2 nach Penaltyschießen gegen Rissersee verloren, dann Niederlage gegen Füssen 3-4 und 4-1 auch in Heilbronn verloren und somit stehen sie aktuell auf Platz 9, punktgleich mit dem 8-platzierten EC Peiting.
Ja, und ich mache mir, glaube ich, keine ernsthafte Sorgen, wenn sie jetzt nicht komplett einbrechen, dass sie in die Pre-Playoffs kommen, aber mehr wie die Pre-Playoffs traue ich denen tatsächlich auch nicht zu gerade.
Nee, sieht aktuell auch nicht so aus. Wie gesagt, 4 Niederlagen in Folge. Die Niederlagenserie könnten sie vielleicht gegen Passau beenden. Wenn nicht, dann sitzen sie vielleicht in einer echten sportlichen Krise, wenn sie dann auf uns treffen. Ich wünsche den Lindauern nichts Schlechtes, aber ich hoffe natürlich, dass die Rebels irgendwie ihre Chance nutzen können, dann am Sonntag, am ersten Advent. Ja, ansonsten, was mir halt noch so aufgefallen ist, ist einerseits, dass der Zuschauerschnitt in der Regel nicht so hoch ist in Lindau. Ich habe gerade gar nicht die genaue Zahl im Kopf, also will ich jetzt vielleicht auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, es war irgendwas um die 500 herum.
596,
ja. Ja, okay, also 600. Ja, okay, das ist schon, ist mehr als hier, leider nicht.
Nee, wir sind auf dem vorletzten Platz mit 626, aber wie gesagt, da sind auch diese 300 Tickets mit drin, wo nur 100 oder so, 150 abgerufen wurden. Aber ja,
genau.
auch sehr schwach an der Stelle.
Genau, das zum einen. Und dann ansonsten, ja, das Unterzahlspiel ist leicht tendenziell nicht so gut, sage ich jetzt mal.
Platz 7, ja.
Ja, also die Platzierung ist ja das eine, aber 78,3%. Man sagt ja immer so 80% sollte man haben in der Unterzahl. Dafür aber auch schon 3 Unterzahltore geschossen. Ansonsten Powerplay-Quote ist 1-1 dieselbe wie wir mit 19,1%. Ja. Das ist also keine Schwäche, sondern ich habe es mal unter neutral gefasst. Und ansonsten, was auf jeden Fall zu deren Stärken gehört, dass sie zu den fairsten Teams der Liga zählen, weil sie haben pro Spiel 8,3 Strafminuten, die sie absitzen müssen. Also im Prinzip 4 Unterzahlsituationen, was wieder runtergerechnet 1,3 Unterzahlspiele pro Drittel sind. Also kommen da gar nicht so häufig in die Situation, dass sie einen Powerplay vom Gegner verteidigen müssen. Übrigens der 5. Niedrigste Wert in der Oberliga Süd.
Scoring Efficiency Platz 6, wobei bei der Scoring
Die Statistik Efficiency, ist halt echt schwierig.
Die ist extrem schwierig. Da sind wir auf Platz 1 und da würde ich mir aber nichts drauf einbilden.
Nee.
Lieber mehr Schüsse und mehr Tore, aber weniger Prozent.
Ja. Das wäre lieber. Das würde nämlich bedeuten, dass man mehr Chancen vor allem herausspielt, zumindest in unserem Fall. Was mir aber tatsächlich noch aufgefallen ist, und das würde ich auf jeden Fall noch unter die Stärken des EV Lindau fassen in dieser Saison, die haben 11 Spieler, die bereits 3 Tore erzielt haben. Gut, ist jetzt vielleicht noch nicht so vielsagend. Was aber definitiv vielsagend ist, dass sie vor allem 10 Spieler haben in ihrem Kader, die bereits 10 oder mehr Scorerpunkte gesammelt haben. Und das ist, spricht für eine Kaderbreite, auch für, also für eine qualitative Breite. Das ist schon, ich finde es außergewöhnlich. Ja. Gerade für so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen kleineres Team. Für ein Team, was vielleicht nur in Anführungszeichen um die Pre-Playoffs mitspielt, ist das, glaube ich, ein sehr guter Wert.
Ja, was ich total interessant fand, war der Topscorer aus Lindau. Vincent Meyer. 16 Spiele, 1 Tor. 16 Assists.
Ist wie unser Wasterek.
Ja, also, und was ich dann auch erschreckend fand, ich weiß bloß auch nicht, wie viel man auf die Statistik geben kann, Plus-Minus-Statistik, minus 10. Also er ist auch häufig auf dem Eis, wenn es rumpelt.
Ja, Plus-Minus-Statistik ist ja eh immer so eine Sache, die ist vielleicht ein Richtwert, aber ohne anderen Kontext. Also man natürlich haben meistens die Spieler, also ein Team, sagen wir in einem Team, was zur unteren Hälfte der Liga gehört, ja. Da sind deine Top-Spieler logischerweise eh schon mehr auf dem Eis, weil offensichtlich der Kader vielleicht nicht ganz so breit besetzt ist, wie das halt bei Heilbronn oder Weiden oder wahrscheinlich auch Rissersee der Fall ist, ja. Sprich, ein Team, was eine Mehrzahl der Spiele verliert, hat logischerweise auch in der Regel mehr Gegentore als erzielte Tore. Und dementsprechend sind natürlich automatisch die Statistiken der Spieler, die halt viel auf dem Eis bringen, bei dieser Plus-Minus-Statistik auch schlechter. Aber was diese Statistik ja auch auslässt, oder was heißt nicht auslässt, aber was da halt nicht mit einfließt, ist ja im Prinzip auch die Tatsache, dass Spieler, die nicht so viel Eiszeit bekommen, wenn die dieselbe Eiszeit bekommen würden, hätten die vielleicht noch einen viel schlechteren Plus-Minus-Wert, als das jetzt die erste Reihe Spieler sind.
Und es ist definitiv so, wie du gesagt hast, sie haben zumindest was Tore schießen betrifft, die haben keinen, der jetzt mega herausragt. Wenn du es anguckst, bei uns Matt Pistilli 28 Punkte, auf Platz 1 hier der Vincent Meyer mit 17 Punkte. Dafür haben die halt tatsächlich 10, die schon jetzt 11 Punkte haben und mehr. Ja. Und wir haben gerade mal 4, die über 10 Punkte haben. Ja. Also da merkt man halt schon, die haben eine Breite im Kader.
Und das Gute ist ja auch, es sind ja immer noch Menschen, die da den Sport ausüben. Das Gute ist natürlich, wenn du halt 10 Spieler hast, die, sag ich mal, auf jeden Fall dir so eine 7 von 10 Leistung geben, ja, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ein oder zwei Spieler mal nicht so einen guten Tag erwischen. Wenn bei uns einen Yannick Herrn und einen Matt Pistilli beide nicht so einen guten Tag erwischen, dann machen die halt kein Tor und dann trifft auch niemand anders im schlimmsten Fall, ja. Und die sind dann halt nicht so abhängig von den Einzelpersonen, dass die ihre Tagesform bestmöglich abrufen können.
Definitiv.
Zu Vincent Meyer muss man auch noch dazu sagen, der ist DL2-Champion, sogar als Kapitän geworden mit den Ravensburg Tower Stars. Und in der vergangenen Saison hat er 54 Scorer-Punkte gesammelt, übrigens da 15 Tore, 39 Vorlagen. Das ist halt die Rolle von einem klassischen Center, wie auch bei uns Matthias Wosterek. Die Tore sollen die Flügelspieler erzielen, die Tore vorbereiten, ist Aufgabe des Centers in der Regel.
Und dann die beiden anderen Top-3-Spieler sind dann Zachary Kaiser. Ja, aber rein scoring-technisch jetzt.
Ja, ich wollte noch zu Meyer ergänzen, weil das schon auch nicht ganz ohne. Ich meine, der hat ja auch immerhin 206 DL-Spiele.
Also für Wolfsburg war
genau, das. Genau, 29 Punkte in 206 DL-Spiele und 209 Punkte in 304 DL2-Spielen.
Ja, und man muss dazu sagen, der ist jetzt immer noch 33 Jahre jung, absolut gutes Alter für einen Oberligaspieler. Also das ist tatsächlich krass. Auch die anderen beiden Top-3-Scorer sind sogar noch jünger, sind sehr jung. Jeweils 25 Jahre alt, einmal Zachary Kaiser, Neuzugang, ist aus den USA hergewechselt, ist Kanadier, hat 8 Tore, 8 Vorlagen erzielt und hat vor allem 4 Jahre jetzt, also seine Station vor den Islanders, waren 4 Jahre in der NCAA, also in der und vor allem in der höchsten Division, also in der höchsten, ich glaube College-Liga ist das, müsste das sein, also College-Hockey, NCAA, höchstes Niveau, dort 4 Jahre gespielt. Die meisten Spieler, die in der Oberliga hier, gerade Jüngere, die zu uns stoßen, sind dann eher so Division 2 oder Division 3. Und der hat sich da mit den Besten aus dem College-Hockey messen dürfen. Und ebenfalls 25 Jahre alt, bereits angesprochen, Nicolas Strodel. Er ist wieder ein Deutscher, hat 7 Tore erzielt, 8 vorbereitet und ist auch ein Neuzugang. Kam nämlich von Landsberg am Lech, von den River Kings und hat dort in der vergangenen Saison, und das sollte man auch nicht unterschätzen, in einem Team, was sich ja am Ende auch zurückgezogen hat, und mit Sicherheit nicht zu den Top-Teams gehört hat, hat er trotzdem 12 Tore erzielt und 23 vorbereitet, was auch ein extrem guter Wert ist.
Ja. Und ich habe mir noch rausgeschrieben den Mathieu Desautet.
Ja.
Bester Verteidiger dort mit 20 Spielen und 12 Punkten, 4 Tore, 8 Assists.
Auch der 5. beste Scorer, glaube ich, teamintern. Ja.
Schwer einzuschätzen in seiner Vergangenheit. 2021 nicht gespielt, davor U-Sport, Concordia University in Canada. Und dann 21-22 in der zweiten französischen Liga. 22 Spiele, 21 Punkte. Also
kenne ich mich nicht aus.
Ich auch nicht. Deswegen sage ich, extrem schwer die Vergangenheit einzuschätzen.
Kann Niveau Kassel sein, kann Niveau Hinterdupfingen sein. Also dann, ich weiß es nicht.
Dann hat er noch in der zweiten italienischen Liga gespielt.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, Goalie Dieter Greidel kann man auch noch erwähnen, mit einer Fangquote von 89,9%. Ja, 20 Jahre jung. Also das war halt...
Okay, ja, okay. War gerade so ein bisschen ambivalent.
Ja, nee, aber in dem Fall, Alter.
Ja,
ja. Ist seit 2021 in Deutschland, eigentlich in Tscheche, Ingolstadt DNL U20, Kaufbeuren DNL U20 und 4 DL2-Spiele für Kaufbeuren.
Alles klar.
Also könnte ich mir vorstellen, dass der sich noch entwickelt.
Ja. Hat übrigens, glaube ich, jetzt, wo ich den Namen nochmal zweimal durch den Kopf gehen lassen habe, der hat auch brutale Saves gezeigt gehabt gegen Stuttgart hier im Heimspiel. Mhm. Da habe ich nämlich noch mit dem Marco Sarkic drüber geredet, also Coach bei den Lindau Islanders nach dem Spiel. Ich glaube, habe ich ihm sogar in der Pressekonferenz eine Frage dazu gestellt. Der hat teilweise Saves rausgehauen. Also da kann man sich auch nochmal die Highlights vom letzten Duell anschauen zwischen den Rebels und den Islanders. Boah.
Ja, mit Marco Sarkic habe ich übrigens schon viel kommuniziert in der Vergangenheit. Der wollte nämlich auch mal nach Stuttgart.
Ah, ja. Interessant.
Aber es hat dann nie irgendwie...
Hat sich nie ergeben.
Hat sich nie ergeben, lass mal so stehen, ja.
Was sich aber ergeben hat, und davon erfahren wir jetzt gleich im dritten Drittel, ist die Eishockey-Karriere von Olaf Schnier. Und da muss ich zumindest 2-3 Fragen, glaube ich, stellen, nachdem du angefangen hast,
um
zu erzählen.
Bin bereit. Bis gleich.
Drittel 3. Einblick.
Wir sind zurück mit dem offiziellen, nenne ich es mal, Podcast der Stuttgart Rebels auf den Puck gebracht. Drittes Drittel. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen vereinsintern drüber schon geredet. Wer auch vereinsintern ist, ist natürlich unser Stadionsprecher, Olaf Schnier, den ihr bereits seit, glaube ich, einer guten Stunde habt reden hören mit mir. Und Olaf Schnier hat im Gegensatz zu mir auch mal Eishockey gespielt. Und deshalb meine erste Frage. Olaf,
Wann hast du mit dem Eishockey angefangen? Meine zweite Frage, wieso hast du mit dem Eishockey angefangen? Dritte Frage, wieso hast du mit dem Eishockey aufgehört? Lebenslange Sperre.
Ja, extrem früh angefangen, extrem hochklassig gespielt. Nee, viel zu spät angefangen. Also das Problem war bei uns in Reutlingen, ich war viel in der Eishalle. Ich konnte extrem gut Schlittschuh laufen, weil ich, bei mir war das Problem, der eine Bus fuhr in Richtung Schule zum Sportunterricht und der andere Bus fuhr in Richtung Eishalle. Und da ich damals auch schon ein bisschen mehr auf den Rippen hatte, waren halt so Reckbarren und die ganzen Geschichten, die sind einfach mit ein paar Kilo zu viel, machen nicht so wirklich Spaß. Und damals haben auch die Lehrer kein Blatt vor den Mund genommen, also ich hatte mir öfters anhören müssen, du hängst da wie ein Mehlsack, da würde heute der Lehrer gefeuert werden, aber damals war das halt normal. Und dementsprechend habe ich auch keinen Bock gehabt auf Sportunterricht, also habe ich den Bus, der 5 Minuten früher gefahren ist, in Richtung Eishalle genommen und war dann so ab, ich weiß nicht, meinem 11., 12. Lebensjahr jeden Tag in der Eishalle. Ich bin Schlittschuh gelaufen ohne Ende, das hat mir Spaß gemacht und als dann mein Sportlehrer das erste Mal mit in der Eishalle war, hat er gesagt, oh, es gibt ja doch Sport, den du kannst. Ja, und das Problem war aber dann, dass ich es gab keine Mannschaft zu der Zeit. Ich weiß noch, als ich viel jünger war, da hat von einem Kunden von uns, mein Vater hatte damals eine Nebenerwerbsfirma und der Kunde von uns, dessen Sohn hat Eishockey gespielt in Reutlingen und ich war als kleines Kind stolz wie Bolle, dass ein Spieler aus der ersten Mannschaft mit mir redet. Also für mich war das ein ganz großes Ding, auch wenn es bloß Reutlingen war. Aber damals hat man irgendwie auch noch ein bisschen, denke ich manchmal, mehr Respekt gehabt. Heute, hey, Alter, heute hast du aber schlecht gespielt. Nee, für mich war das ein großes Ding und ich war total fasziniert von dem Mann in Ritterrüstung. Ja, und ich habe dann mit, ich glaube 17, 18, habe ich erst angefangen Eishockey zu spielen. Der Vorteil war, dass ich echt gut Schlittschuh laufen konnte, sonst hätte ich gar kein Land gehabt. Also ich wäre da komplett untergegangen. Und zu mehr wie Landesliga hat es dann auch nicht gereicht. Und dann, ich habe noch gespielt bis zur Saison 2012, 13. In Reutlingen, immer nur Reutlingen.
Das ist länger, als ich dachte. Also hätte ich jetzt geschätzt, ja, Olaf bis 2,7 maximal. Aber ich wusste auch gar nicht, wie alt du bist.
Nee, bis 12, 13. Also die letzte wirklich, ja, wo ich noch ein bisschen gespielt habe, war eigentlich die Saison davor, 11, 12. Und hatte dann noch einen Pass. Aber ja, warum habe ich aufgehört? Ganz einfach, 2002 habe ich damals die Firma übernommen. Und
dann, von deinem Vater dann?
Genau. Ja. Und es wurde halt auch alles immer mehr. Und dann hatte ich auch schon ein gewisses Alter und ich habe immer gesagt, du kannst Eishockey spielen, bis du alt bist. Und du kannst auch Eishockey spielen, wenn du jung bist und mehr Gewicht hast. Aber wenn du alt und mehr Gewicht hast, wird es irgendwann blöd, auch für die Knie. Und so war es bei mir. Ich war dann auch am Punkt, wo es für meine Knie nicht mehr gut war. Und habe dann aufgehört, aktiv zu spielen und bin dann eigentlich reingerutscht, schon während meiner aktiven Eishockey-Zeit in die Vereinsführung. War dann lange in Reutlingen Abteilungsleiter. Und nach der aktiven Karriere dann Stadionsprecher in Reutlingen.
Und irgendwann ging's von Reutlingen zu den Rebels, weshalb?
Ja, auch eine...
Schon als kleines Kind in Rebels Bettwäsche geschlafen, oder
nein, wie? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja so ein bisschen auch mein Problem. Mir fehlt komplett die Stuttgarter Historie. Ich war ab und zu mal bei einem Spiel der Rebels früher. Nie zu Wizards Zeiten oder so. Ich war Reutlinger. Ja? Und dann kam Klaus Becker auf mich zu. Klaus Becker war Teammanager bei der Rebels. Tim Becker hat ja sehr lang für die Rebels gespielt. Ich glaube, keiner hat so lange gespielt wie er. Habe jetzt Behauptung rausgehauen, aber er hat schon sehr, sehr lang für die Rebels gespielt. Und Klaus hat mich gefragt, Mensch, du, wir brauchen einen Stadionsprecher. Die hatten davor eine Kooperation mit Radio Energy. Das ist dann eingegangen oder die nicht, wurde nicht weitergeführt. Und da hatte halt damals irgendein Radiomoderator hat dann Stadionsprecher gemacht in Stuttgart. Und Klaus hat mich gefragt, Mensch, da ist eine Lücke und du stellst dich jetzt nicht ganz blöd an in Reutlingen. Hast Bock, in Stuttgart Stadionsprecher zu machen? Und ich dachte, ja cool. Stuttgart, 1000 Zuschauer, das macht richtig Spaß und kam dann in der ersten Saison an. Wir hatten einen Schnitt von 280, ein bisschen mehr, wie wir damals in Reutlingen hatten.
Passiert. Ja. Passiert. Aber es gab ja auch, das liegt ja auch immer noch außerhalb meiner Rebels-Vergangenheit, sage ich jetzt mal, es gab ja auch Spiele, wo mehr Zuschauer bei den Rebels in der Halle waren. Also was mir da immer sehr vor Augen ist, ist, glaube ich, diese eine American Hockey Night, die mal organisiert wurde. Ich glaube, da gab es auch schon Rebels TV.
Ja.
Meine ich. Wie hat sich das ergeben? Da hast du ja, glaube ich, dann auch Stadionsprecher vor, glaube ich, über 1000 Zuschauern gemacht.
Was meinst du jetzt, wie sich das ergeben hat mit Rebels TV oder
mit... Nee, wie sich das ergeben hat mit dem, mit der, also hat ja irgendwann jemand mal sich gedacht, wir machen jetzt American Hockey Night. Du hast ja auch irgendwo, glaube ich, schon mal angeschnitten, dass du ab und zu mal in Detroit bist, auch schon dort beim Eishockey warst, also bei den Red Wings. Genau, also hat dich da deine ein oder andere Dienstreise für inspiriert? Oder?
Ja, nee, es war ja dann so, ich war eigentlich als Stadionsprecher nach Stuttgart gekommen. Damals war Wolfgang Krause erster Vorstand und der zweite Vorstand hat nie sein Amt irgendwie angetreten. Ich habe den nie kennengelernt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Wolfgang da ziemlich allein auf weiter Flur und ich konnte dann irgendwie die Finger nicht davon lassen und dann hat Wolfgang mich gefragt, Mensch, willst du nicht interimsmäßig zweiter Vorstand machen und dich um die Rebels kümmern? Zu dem Zeitpunkt, muss man echt sagen, standen die Rebels auf der Kippe, da waren wir kurz davor, zu sagen, wir tun die Rebels canceln und spielen nur noch in der Landesliga. Bringt ja eh alles nichts. Und das war natürlich genau das Gegenteil von dem, warum ich nach Stuttgart gekommen bin. Ich wollte ja extra eine Liga höher, auch als Stadionsprecher mit mehr Zuschauern. Und dann haben wir halt versucht, wie kriegen wir mehr Zuschauer in die Halle und da war natürlich sowas wie eine American Hockey Night, einfach auch ein Event, was man gut vermarkten konnte nach außen, wobei es auch extrem schwer war. Mhm. Also ich habe auch gedacht, wir haben hier so viele Military Bases von USA im Umfeld, also mit hier Leinfelden und dann aber auch Böblingen und so weiter, aber du kommst da schier nicht dran. Mhm. Von dem her war die American Hockey Night eigentlich ein Erfolg, aber nicht, wir hatten nicht so arg viel Amerikaner und Kanadier in der Halle,
okay.
Aber wir hatten zunehmend mehr Zuschauer, also wir sind von 280 im Schnitt dann irgendwo bei 550 gewesen und das, obwohl wir 3 Jahre in Folge im Tabellenkeller waren. Mhm. Also wir konnten die Zuschauer fast verdoppeln, obwohl wir schlecht gespielt haben.
So viel zum Thema übrigens. Events, Charakter und so weiter beim Eishockey, Leuten was bieten. Genau. Jetzt hast du ja schon einige Spiele auf deinem Buckel. Keine Ahnung, ob du gezählt hast, wie viele Spiele du als Stadionsprecher gemacht hast. Wahrscheinlich hast du es nicht mitgezählt. Aber gab ja mit Sicherheit das ein oder andere Spiel, was dir eher in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt würde ich zum Abschluss gern noch deine, vielleicht hast du ja auch noch denkwürdige Spiele als Eishockeyspieler, aber ich würde gern deine Top 3 Eishockeyspiele oder von deinen Top 3 Eishockeyspielen hören. Entweder du machst eine getrennte Liste mit Spielen selbst gespielt und Spiele als Stadionsprecher und so weiter, oder du machst eine Liste, die Liste, meine Top 3 Eishockey-Spiele, wo du live in der Halle warst. Da könnte ja vielleicht auch ein Spiel bei den Red Wings gewesen sein, aber die waren in den letzten Jahren ja nicht so erfolgreich.
Ich werde da an der Stelle keine richtige Antwort geben können, weil ich bin so ein Typ, ich vergesse ziemlich viel nach hinten
raus. Welche Spiele hast du nicht vergessen von mir aus?
Also ich habe ein denkwürdiges Spiel nicht vergessen als Rebels-TVler. Und das war in Hügelsheim. Ich weiß nicht, ob du damals schon mit dabei warst. Ich glaube, der Gerd war dabei. In Hügelsheim, das ist so eine richtige Tropfsteinhöhle und wir haben nur noch versucht, das Equipment irgendwie trocken zu halten, weil es da so runtergetropft hat in dem Stand, wo wir da standen mit der Kamera und mit dem Equipment. Und wirklich, das hat runtergetropft ohne Ende. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und dann, klar, Spiele gegen Zweibrücken, sind wir hängen geblieben, vor allem das denkwürdigste Spiel mit dir. Damals, ich glaube, an das kannst du dich auch noch richtig gut erinnern, wo wir
5-2 Sieg, ja.
Ja, wo wir dann auch gesagt haben, okay.
Erst waren wir gut mit den Fans, ja. dann haben die Fans uns kurze angeboten und zum Schluss haben sie gegen uns gepöbelt. Ja, ja. Das war.
Also das war echt ein übles Erlebnis eigentlich. Ich hätte niemals gedacht, dass du, weil wir haben ja schon auch viel für die Liga getan mit Rebels TV. Also ich meine,
mehr waren als der Verband wahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Aber das ist jetzt eine Aussage, die habe ich als Privatperson Marco Bolita getroffen und niemand von den Stuttgart Rebels.
Nein, aber wir waren ja schon überall eigentlich, Rebels TV war schon beliebt.
Vor dem Spiel kamen noch, und in der ersten Drittelpause kamen noch Leute zu uns, ey, mega geiler Livestream, letztes Wochenende, hier habt ihr, ich habe kein Paypal, hier habt ihr eine Spende noch für euch und so weiter, ja. Nach dem Spiel hat niemand mehr gespendet.
Da waren sie
alle zu sauer auf die Stuttgarter, vor allem auf den einen gewissen Spieler.
Habe ich dir eigentlich den Moment mal erzählt, warum wir tatsächlich dann ein Rebels TV Logo gemacht haben und das Rebels TV so richtig die Anfänge waren? Nee,
ich schüttel mir im Kopf, das sollte man in einem Podcast vielleicht dazu sagen. Also nein.
Weil die Anfänge waren, wir hatten damals schon eine von den Kameras, die wir heute auch, wo wir heute halt zwei Kameras haben. Und ich habe damals die Kamera gekauft, sah relativ professionell aus und funktioniert auch beim Eishockey ganz gut. Und dann habe ich in Mannheim so einen kleinen Podcast gemacht, im Prinzip alleine. Wir hatten so einen Podcast, also so ein Modul, wo du einfach ins WLAN anschließt und dann kannst du über eine Tastatur noch irgendwie einen Namen angeben, kein Kommentator und nichts. Und dann haben wir da gefilmt.
Also ein Livestream, kein Podcast.
Nee, ein Livestream. Aber der hieß irgendwie auch so Webcast oder irgend sowas. Mhm. Also damit haben wir den Livestream gemacht und das war in Mannheim und dann liefen zwei Mannheimer Spieler an mir vorbei und haben gesagt, oh, guck mal hier, wie die auftreten mit Kamera und so, nicht so wie bei uns mit dem kleinen Ding. Und dann hatte der andere gesagt, ja, aber das sind ja auch die von Rebels TV. Und ich fand das so geil.
Es gab Rebels TV quasi gar nicht.
Ah, doch, es gab schon. Wir haben schon gesagt Rebels TV, aber das war halt noch, es gab kein Logo. Wir haben das nie so richtig rausgehauen. Mhm. Und das war dann so die Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen das Rebels TV mehr vermarkten. Mhm. Und da ging es dann eigentlich so richtig los.
Ja.
Ist übrigens das vielleicht noch zum Abschluss mit ein weinendes Auge, was ich dieses Jahr habe mit Spray TV. Weil ich habe ja Rebels TV damals angefangen, weil wir in Reutlingen einen lokalen Fernsehsender hatten, der ziemlich viel über Eishockey berichtet hat. Und da wir das in Stuttgart nicht haben, habe ich gesagt, okay, dann müssen wir was machen, dass die Leute Eishockey angucken können. Und das Konzept ging ja auch ganz gut auf. Wir haben immer mehr Zuschauer bekommen. Viele haben gesagt, hey, wenn du jetzt so einen geilen Livestream machst, dann kommen da keine Zuschauer mehr. Und das Gegenteil war der Fall.
Ja.
Viele haben die Spiele live im Stream gesehen. Und haben dann gesagt, boah, geil, ich gehe auch mal in die Halle.
Ja.
Und sag mal, das fällt natürlich jetzt als Marketinginstrument so ein bisschen weg, weil 97 ist natürlich
echt viel. Es fällt total weg. Ne? Also 7,90 Euro kostet ein Spiel bei Spray TV. Damit erreichst du halt keine Leute. Das ist wie mit der Formel 1 mittlerweile in Deutschland, ja. Du erreichst keine neuen Leute mehr, die sich noch nicht mit dem Sport auseinandergesetzt haben, weil niemand, der nicht schon dafür begeistert ist, wird jemals sich einen Sky-Abo holen, nur um dann Formel 1 zu schauen. Und niemand, der nichts mit Eishockey am Hut hat, ja, wird sich denken, ha ja, jetzt 8 Euro, mein gut, Netflix ist mittlerweile auch teurer geworden, ja, aber das ist ein Eishockeyspiel ist lang, also im Verhältnis zu so einem, ich sag mal, Netflix-Abo, nicht, weil das es vergleichbar wäre, aber man kann es von mir aus mit Magenta Sport vergleichen. Ja, da kann ich meine DEL schauen für 10 oder, keine Ahnung, 12 Euro pro Monat und zwar jedes Spiel. Und da im Vergleich natürlich 8 Euro pro Spiel ist halt einfach ein hoher Preis und den leisten sich nur die Leute, die das unbedingt sehen wollen, sehen müssen, nicht verpassen möchten.
Also ich, das war mit meine größte Kritik am DEB so generell. Also was mir so brutal auffällt, ist, wie präsent die NFL in Deutschland ist. Weil du sie viel im Fernsehen und zwar im Free-TV siehst. Ja? Und bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe nie ein Magenta-Abo gemacht, weil ich gesagt habe, hey, ich zahle jetzt nicht dafür, was soll denn das? Und ich finde für eine Sportart wie Eishockey wäre es extrem wichtig, dass die möglichst viele Leute kostenlos sehen. Wir müssen das verbreiten. Also wirklich NFL, die ganzen Jungen gucken NFL, weil es einfach cool ist. Aber Eishockey ist fast genauso cool oder noch cooler, je nachdem. Ich finde NFL auch cool, aber Eishockey muss sich nicht verstecken. Nur, du musst halt immer dafür bezahlen, wenn du es sehen willst.
Ja. Übrigens, da auch gibt ja Donnerstag Spiele in der DEL. Seit keine Ahnung wie vielen Jahren ist das Freitagsspiel der ersten Bundesliga, früher mal bei Eurosport, mittlerweile bei DAZN. Die Sonntagsspiele sind auch noch bei DAZN. Ja gut, man kennt die Servus Hockey Night, die es dann bald nicht mehr geben wird, sondern ich glaube in einem anderen Rahmen werden dann, ich glaube auf Sport 1 kommen ja mittlerweile dieses eine, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe ja Magenta Sport, aber ein Spiel am Sonntag kam ja immer im Free TV traditionell, sage ich jetzt mal in der DEL. Aber Leute, ganz ehrlich, Freitagabend ist sowieso eine geilere Zeit als Sonntag 16 Uhr, um eine Abendunterhaltung zu haben und in dem Fall Eishockey zu schauen, weil es halt einfach näher an dieser Primetime ist, ja. Und Freitagabend zeigt doch eins von den Spielen auch im Free-TV. Dann hat man zwei DEL-Spiele, ja, da kommen häufiger dann auch Leute vielleicht, ne, wo man sich so denkt, man hier in Stuttgart merken wir es auch, die Halle ist freitags, da kommen 300 Leute mehr als an einem Sonntag. Also überlegt euch mal vielleicht, ob es nicht eine Idee wäre, auch vor allem Freitag ein DEL-Spiel im Fernsehen zu sein. Gibt ja immerhin mittlerweile das Samstagabendspiel, also gibt es ja 4 Spiele, so ein bisschen Pilotprojektmäßig. In der DL 4 absolute Top-Spiele, die an einem Samstag gespielt werden. Gab es jetzt mittlerweile schon 2 Spiele. Übrigens, kleine Parallele, zuletzt Berlin gegen Wolfsburg, auch Endstand 6-9. Also auch in der DL gibt es solche Freak-Ergebnisse, nicht nur in der Oberliga. Ja.
Gut, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Was sagst du zum Tor von Tim Stützle?
Welchem Tor?
Gegen die Red Wings. Wo er im Prinzip sieht aus wie Baseball.
Ja, also ich hätte es nicht so gut hinbekommen. Ich habe wahrscheinlich den Puck nicht getroffen.
Also ich fand's der Hammer und ich hatte so das Gefühl, dass ich Red Wings Goalie hier tatsächlich geduckt hat, weil er Angst
vor der Scheibe geduckt. Ja, der hat sich definitiv geduckt, anders ist der Move nicht zu erklären vom Torhüter, ja, von den Red Wings.
Also,
aber ist ja auch schon ein paar Wochen jetzt schon wieder her.
Aber doch geil, wenn ein Deutscher für so Aufsehen erregt in der NHL.
Ich hätte übrigens erwartet noch bei den Top 3 Spielen, dass der vielleicht dieses eine DEL-Testspiel hier zwischen irgend so einem Local NRW-Verein und irgend so einem anderen Verein, der hier auch aus der Region kommt.
Nee, tatsächlich, das ist natürlich eins meiner Highlights bisher. Die Kölner Haie, der Block in Rot und
fast die Halle eigentlich in Rot.
Die Halle in Rot und das war ja auch das erste Spiel, dann wo ich so richtig die Zuschauer dann die Spieler ansagen lassen habe auf der Videowall und so, und es hat ja mega funktioniert. Ich hatte Gänsehaut auf dem Eis, ja. Definitiv Number One bisher.
Ja, aber cool. Das war cool. Genauso wie der Podcast. Also hoffen wir, dass ihr den auch so cool fandet. Wir schaffen es natürlich nicht. Also ganz ehrlich, solange Olaf und ich hier sitzen und den Podcast machen, könnt ihr euch das abschminken. Einer von uns beiden muss fehlen, damit wir die Stunde einhalten. Das ist jetzt offiziell bewiesen. Wenn euch der Podcast...
Komm, es gab auch viel zu erzählen. Es waren 7 Spiele.
Ja, ja.
Nächstes Mal
und allein wir's. Eins davon mit 15 Toren. Ja. Freunde.
Ja. Zähl doch mal die Tore zusammen, die wir berichten mussten. Ja.
Über 60 Tore.
Nee, wir arbeiten dran. Aber wir sind schon besser. Komm.
Glaube ich auch.
Nächstes Mal schaffen wir es.
Genau. Ansonsten gerne den Podcast teilen. Auch vor allem gerne eine Bewertung dalassen oder kommentieren. Wir haben alle eure Kommentare, die bislang auf Podigy gekommen sind, durchgelesen. Das freut uns nach wie vor. Dürft gerne eben auf Spotify eine Bewertung dalassen. Hoffentlich klappt es auch bald, dass der Podcast dann bei Apple verfügbar ist, falls das noch eine Plattform ist, die ihr eigentlich lieber nutzt für eure Podcasts. Wir geben unser Bestes. Und ansonsten, nächste Woche kommt die nächste Folge. Bis dahin bleibt es hoffentlich beim Eishockey.
Genau. Und geht mal auf rebels-tickets.de. Kauft euch Tickets für die Spiele.
Könnt ihr sogar mitreden, wenn ihr den Podcast hört. Wäre super. Bis bald.
Bis bald.
Auf den Puck gebracht. Der Stuttgarter Eishockey-Podcast mit Marco Bolita und Olaf Schnier.